Heute sprechen wir über Amerikas besten Zeitzeugen. Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind wieder am Start. Das heißt, Niklas, a.k.a. der Arthouse Otto, ist für euch wieder am Mikrofon.
Hallo, und ich, hallo.
Ja.
Ich vermisse irgendwie mein altes Alter Ego manchmal.
Welches?
Nicolas Cage. Ja, Mann. Ich habe irgendwie zu viele Aliasse hier.
Ja, ich habe nur eins.
Matze, Mazilla, Blockbuster-Bau.
Ja, gut, das sind meine Gaming-Nicknames, ne? Der Mazilla.
Weißt du, was mein Gamertag war?
Sag's.
Pintel Raghetti.
Das ist aber geil. Pintel Raghetti, ja, das ist cool.
Kennst du die?
Nee.
Das waren diese zwei Comic Relief Piraten bei Fluch der Karibik.
Ach,
der eine,
so.
Der eine mit dem Holzauge und der andere Glatzkopf.
Die waren aber charmant, muss ich sagen.
Ja.
Für so Comic Relief Sidekicks fand ich die eigentlich immer sehr charmant.
Ja. Ich dachte so, über welchen Namen würde ich mich abfacken, wenn ich abgeknallt werde? Wenn da Pintel Raghetti stehen würde. Ich würde ausflippen, ey.
Meine alternativer Nickname, ich nenne mich ja immer Mazilla, wenn der schon vergeben ist, nenne ich mich immer The Real Mazilla. Und,
Killer Mazilla.
Killer Mazilla, genau. Das ist eher selten. Da habe ich. Okay. Aber das will ich. Nee, das sage ich nicht öffentlich. Es ist eine E-Mail-Adresse, die ähnlich. Aber die benutze ich immer nur für Quatsch-Sachen irgendwie. Ja. Und. Genau, aber mein alternativer Nickname wäre noch Starbeast.
Starbeast.
Ja.
Nicht Stardust, sondern Starbeast.
Ja, weißt du, Starbeast war der Arbeitstitel für Alien.
Ach, jo.
Der Drehbucharbeitstitel, ja. Dan O'Bannon.
Starbeast.
Ja, finde ich ziemlich geil, den Arbeitstitel, muss ich sagen.
Die haben immer alle was mit Star, ne? Gestern hast du mir von Stardust erzählt am Telefon.
Ja.
Und ich glaube, Luke Skywalker sollte doch irgendwie Star-Killer
oder so Killer, heißt. Luke Star-Killer.
Ja, genau.
Ja. Ich mag diese Star-Dinger irgendwie, ja. Das Stargate ist auch geil.
Ja. Star Trek.
Star Trek ist, ja gut, Star Trek, ja.
Okay, offenbar kein Trekkie, mit dem ich hier rede.
Nee. Ich kann relate nicht viel. So emotional habe ich nicht so die Connection zu Star Trek. Ich mag die Reihe, ich mag die Filme. Die Figuren, aber ich habe nicht so die emotionale Connection wie zu Star Wars.
Das ist ja, da nochmal was anderes. Kann ich nachvollziehen.
Ja.
Kennst du das auch? Ich habe so richtig wenig Respekt vor Leuten, die Star Wars und Star Trek nicht unterscheiden können. Das ist so leicht auseinanderzuhalten. Das ist was völlig anderes.
Wenn ein Gespräch sich in so eine Richtung entwickelt, dann drehe ich mich meistens um und gehe weg.
Ich gehe mal kurz pinkeln.
Ja.
So der Hausparty-Move.
Genau. Ich muss mir mal schnell was zu trinken holen.
Genau.
Warte ganz kurz hier. Was haben wir heute vor? Wir wollen heute mit unserer kleinen Reihe starten. Ne?
Mhm.
Wie haben wir es genannt? Was war unser Arbeitstitel? The Road to the Oscars? Irgendwie so, ne?
Ja. Die vergessenen besten Filme.
Die vergessenen besten Filme. Ja, wobei wir hier so ein bisschen Filme raussuchen werden. Wahrscheinlich machen wir das alle zwei Wochen, weil wir haben ja auch irgendwie in drei Wochen ein kleines Jubiläum zu feiern mit unserer 100. Folge. Ne?
Mm.
Und jetzt ist 97, nächste Woche ist 98, die Woche drauf, ja, in drei Wochen dann, ja. Wäre die 100. Müssen wir mal gucken, was wir da machen.
Ja.
Genau.
Heute ist übrigens schon, 97, hast recht.
Heute ist 97, genau. Ja. Und dann haben wir uns genau diese Geschichte mit den Oscars überlegt, was ganz cool ist, mal Filme zu gucken. Ich habe ja, also wir sprechen jetzt über die Filme, die den Oscar für den besten Film erhalten haben. Da gibt es ja welche, wo wir hundertprozentig mitgehen. Es gibt aber auch Filme, wo wir vielleicht, als die Verleihung stattgefunden hat, auch noch mitgegangen sind und heute das vielleicht ein bisschen anders sehen. Und es gibt Filme, wo man sagen kann, okay, ist schon komisch, warum der ausgerechnet den Oscar bekommen hat als bester Film. Ne? Bestes Beispiel natürlich, der Soldat James Ryan räumt alles ab und am Ende wird bester Film Shakespeare in Love, ne? Ist auch eine sehr fragwürdige Verleihung gewesen, 1999. Und genau, aber heute widmen wir uns einem ganz besonderen Jahr, nämlich dem Jahre 1994. Und da ist die Verleihung 1995 für uns wichtig.
Ja.
Genau, und bevor es aber damit losgeht, eine Frage nochmal an dich. Am Sonntag ist Super Sunday, Super Bowl, es kommen wieder viele Spots. Ich weiß gar nicht, was so für Trailer kommen könnten. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Es könnte vielleicht ein neuer Odyssey-Spot kommen, könnte ich mir vorstellen.
Hier, wie heißt er denn? Avengers Doomsday, oder? Vielleicht?
Ja. Ja, stimmt, das ist eigentlich genau die richtige Gelegenheit, ne? Mainstream-Event, Mainstream-Film.
Ja.
meine ich nicht abwertend.
Die stehen doch auf so einer Bühne.
Ja, ja, ist logisch auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt die Frage an dich. Hast du diesen fulminanten Jurassic Park Spot gesehen? Ich glaube, Taika Waititi hat Regie geführt.
Was?
Nee. Hast du diesen Spot gesehen?
Nee.
Dann guck ihn dir bitte an. Gib uns deine Live-Reaction. Der geht nicht so lange. Jurassic Park Super Bowl Spot.
Super Bowl Spot. Vor einem Tag? Jurassic Park Works Extended.
Ja.
Okay, gehen wir mal rein. Wir stehen so vor diesem T-Rex-Gelände.
Gehege. Ja, ja, ja. Guck dir das mal bitte an. Und sag mir, was du davon hältst.
Oh, ich liebe also, diese Szene.
Ja. Also, ich kann vielleicht schon mal dazu sagen, während du guckst, das ist. Firma ist Xfinity, die den Spot in Auftrag gegeben hat. Viel Originalmaterial, ne?
Ja.
Aus dem Film, aber auch.
Diese schlechte KI, wie du da auf der Wiese sitzt.
Alter, es ist.
Ist das geil?
Das ist vollkommen bizarr, ist das, ey. Ja. Ja, Taika Waititi.
Geil, Alter. Jeff Goldblum auf dieser Strand.
Ja, ja. Alle drei zurückbekommen. A whole pie of shrimp. War das schon?
Jetzt kam es mit dem Shrimp. Ist das geil. Geil, ey. Ja, so hat John Hammond sich das vorgestellt.
De-Aging aus der Hölle. Also ich war schon maximal irritiert, muss ich sagen, als ich das gesehen habe.
Das soll auch so scheiße aussehen, oder?
Das soll auch so scheiße aussehen. Also es passt schon. Ne, mit Taika Waititi.
Ja, ja, ja.
Also guckt euch gerne mal, wenn ihr euch auch ein bisschen cringen wollt und Jurassic Park und Spielberg Lover seid. Den Super Bowl-Spot von Xfinity, guckt euch den gerne mal an, das ist auf jeden Fall. Wi-Fi finds a way, ne?
Bitte?
Wi-Fi finds a way.
Ja, sorry, ich war irgendwie ein paar Sekunden weg, jetzt steht auch bei mir Status Error.
Oh, ich höre dich, aber...
Ich höre dich auch.
Ja, läuft deine Aufnahme noch?
Ja.
Okay.
Kannst du direkt mal dir aufschreiben... 9 Minuten, irgendwie 5 oder so für den Schnitt.
Ja, ja, ja. Also, liebe Leute, falls wir doch nochmal technische Probleme haben sollten und das über den Schnitt gelöst werden muss, bitten wir es hier im Vorhinein zu entschuldigen.
Die Nerds arbeiten gerade beiderseitig an einem besseren Internet.
Oh ja. Bei mir muss es noch angestöpselt werden, dann. Ja, vielleicht sehen wir uns dann auch in Zukunft mal, oder? Nehmen wir so eine Webcam-Funktion für uns mit.
Ich muss mir mal eine besorgen.
Ja. Aber bis dahin quatschen wir jetzt erstmal über dieses fulminante Filmjahr und Oscar-Jahr 1995. Ist es 95? Ist es 94? Ja.
Ist das Filmjahr 94, weil die sind alle 94 rausgekommen.
Ja. Aber im Fokus ist tatsächlich die Oscar-Verleihung und eben der Gewinn von Forrest Gump.
Ich bin Forrest Gump.
Forrest Gump. Robert Zemeckis, Regie geführt nach einem Buch von, oder nach einem Roman von Winston Groom.
Hast du den je gelesen?
Nee. Das Buch ist, glaube ich, auch erst populärer geworden nach dem Film. Nachdem der Film
rauskam. Ich glaube auch, ja.
Ich glaube, der Titel ist auch Forrest Gump. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so.
Ich glaube auch.
Ich weiß nur, hatte ich jetzt noch mal so in Vorbereitung gelesen, da sind ja noch viel mehr Content ist da noch mit drin. Da fliegt Forrest Gump auch ins Weltall. Also er wird Astronaut, er wird Schachspieler. Also der hat auf jeden Fall noch viel mehr so Milestones in seinem Leben erlebt. Ja. Und das war auch so ein bisschen die Anspielung unseres Cold Openers, ne?
Ja.
Der beste Zeitzeuge. Also Forrest Gump ist schon eine Figur, die war so am Puls der Zeit, ne, könnte man so sagen. Ja.
Ja. Immer so an der vordersten Front, was die amerikanischen Zeitgeschehnisse angeht.
Ja.
Watergate, sogar, Vietnam.
Ja. Das Watergate-Ding ist auch so witzig, ne? Das ist auch total subtil irgendwie eingearbeitet. Wenn man keinen Plan hat, dann rafft man das ja auch nicht so richtig. Ist ja nur eine kurze Szene. Hey, da sind Leute drüben drin, die suchen mit Taschenlampen irgendwas, ne?
Ja, du siehst halt, glaube ich, einmal, als er am Telefon steht, da ist die Kamera einmal im Close-Up auf irgendeiner Serviette oder so im Handtuch
so.
Watergate-Hotel drauf.
Stimmt.
Aber ganz ehrlich, die Leute heutzutage, wenn man Netflix glauben darf, doomscrollen die ja eh nur noch und dann verpassen sie das halt, ne?
Ja.
Und dann denken sie sich so, hä? Oh Mann. Nee, aber ja, Forrest Gump. Glaubst du echt, die haben so dieses Drehbuch geschrieben und sich gedacht so, boah, also wenn wir den jetzt auch noch ins All schicken und Schachweltmeister werden lassen, glaubst du, das ist dann zu viel? Glaubst du, es wird dann unglaubwürdig?
Also er hat ja jetzt schon eine Runtime von 142 Minuten.
Ja, ja.
Das wäre dann halt locker so ein 3-Stunden-Film geworden.
Ey, aber ohne Scheiß, keine Sekunde Länge. Ich habe mich da nie gelangweilt, nie gedacht, so wann ist der Film endlich zu Ende so.
Nein.
Selten erlebt beim Film. Ich habe den nämlich vor ein paar Monaten mit meinen Eltern mal gerewatcht. Mhm. So, und der geht runter wie Butter.
Und es ist halt auch ein Familienfilm, ne? Es ist halt ein,
ja, total.
Ein Film, über den habe ich mich schon auf dem Schulhof unterhalten. Den hat so gefühlt jeder gesehen, ne?
Den hat wirklich jeder gesehen.
Und ich kenne auch keinen, der sagt, ich hasse Forrest Gump. Also weder die Figur noch den Film oder so, ne? Dass man sagt, ich finde den total scheiße. Der ist doch total dumm, der Typ.
Ich habe vor ein paar Monaten, vielleicht auch mittlerweile 1-2 Jahren oder so, mal von Xenia von Cinema Strikes Back so ein Reel gesehen. Da hat sie so einen ziemlichen Hot Take präsentiert, was diesen Film angeht, nämlich, dass der misogyn sei, so, dass er so Anti-Frau sei.
Mhm.
Und das hat sie damit begründet, dass angeblich nach ihrem Dafürhalten in dem Film die AIDS-Erkrankung von Jenny so inszeniert wird, als hätte sie das alles verdient für ihre, sagen wir mal, Umtriebigkeit. Und da denke ich mir so, finde ich nicht, weil das spiegelt doch einfach nur so die Angst einer ganzen Generation wieder. So, man wusste halt nicht, was ist AIDS und woher kommt das, was macht das, warum tötet uns das? Dass es jetzt sie getroffen hat, okay, ja, ganz ehrlich, bei Bohemian Rhapsody hat es Freddie Mercury getroffen. Mhm. Ist der Film deswegen jetzt schwulenfeindlich? Mhm. Nein.
Nein.
Deswegen, also es...
Da ist es aber auch eher der autobiografische Fakt, ne, von Freddie Mercury, der...
Ja, gut, aber...
Ne?
Ist halt, wie gesagt, eine Person, die so in den 70er, 80ern umtriebig war, sag ich jetzt mal, die kann es halt easy getroffen haben. So.
Es wäre auch unlogisch gewesen, wenn's Forrest getroffen hätte.
Ja, er hat ja nie Sex, außer mit Jenny.
Nee, also nicht nur das. Forrest repräsentiert ja auch mehr so den American Lifestyle. Er hat ja alles mitgemacht, ne? Also er war Sportler, er war in der Armee, er hat studiert, er hat seine Firma gegründet, ne?
Baba Gump.
Obwohl er ja so einen besonderen Charakter hat, ne? So einen.
Das ist schon der amerikanische Traum, ja, ja.
Hat er den amerikanischen Traum gelebt und hat viel erlebt halt auch, ne?
Ja.
Während Robin Wright, Jenny.
Jenny.
Während sie ja genau das Gegenteil seines Lebens gelebt hat, ne? Ja. Da ist es halt auch nur logisch. Ja, das klingt jetzt fies, aber es ist nur logisch. Diesen tragischen Turn in ihrer Geschichte drin zu haben, ne?
Sie hat halt so ein bisschen den American Nightmare gelebt,
mit
Drogenabhängigkeit und so.
Ja, stimmt. Selbst dieser Selbstmordversuch dann auch, ne?
Ja.
Ja, das stimmt. Hat sich alles ein bisschen zu einem Nightmare entwickelt, aber sie war ja auch dann immer, ne, auf der friedvolleren Seite, ne? Während Forrest immer nur das gemacht hat, was man ihm gesagt hat, sozusagen, ne?
Ja.
War sie immer irgendwie die Gegenbewegung zu dem, was Forrest getan hat. Aber trotzdem haben sie sich nie aus den Augen verloren, ne? So, aus den, also aus den Augen schon, ja, aber ja. Sie haben sich nie, gegenseitig nie vergessen, sagen wir so.
Also er sie auf jeden Fall nicht.
Ja. Er sie auf jeden Fall nicht, ja.
Ja.
Und ich muss aber auch dazu sagen, bei mir hat es aber auch sehr lange gedauert, bis ich irgendwann mal gerafft habe, ach so, sie hatte AIDS. Ich habe das ja als Kind gar nicht gecheckt, glaube ich.
Ja, wie denn auch.
Einfach okay, sie war krank, ne? Aber dass ja, das ja. eben die beherrschende Krankheit dann in den 80er, 90er Jahren war.
Ich müsste jetzt ehrlich mal nochmal nachgucken, wann sie gestorben ist.
In welchem Jahr das spielt?
Also ja, in welchem Jahr ihr Tod stattgefunden hat. Ich weiß nur, dass das Datum falsch ist.
Wie das Datum falsch?
Also auf ihrem Grabstein steht irgendwie drauf, sie sei an einem Dienstag oder irgendwie sowas gestorben.
Ach so.
Oder er sagt es, du bist an einem Montag gestorben.
Off, ja.
Und das ist ein anderer Tag.
Ja.
Am 22. März 82.
Okay. Ja, ja, okay. Und das war kein Dienstag?
Nee.
Okay.
Sagt er das nicht, du bist an einem Dienstag gestorben?
Ich glaube schon. Er sagt auf jeden Fall sowas. Das klingt auch sehr anrührig, ne? So, das finde ich auch sehr schön, wie er das so formuliert.
Ey, voll. Voll.
Bis dahin gebe ich dir mal, fand ich auch ganz nett, wer die Rollen abgelehnt hat. Wem sie angeboten wurde. Die Rolle des Forrest Gump fand ich auch ganz, ganz witzig. Zum einen Chevy Chase.
Chevy Chase?
Ja. Wenn man so dem einen oder anderen Glauben schenken darf, ne, extrem unsympathischer Typ, extremer Kotzbrocken
und so. Total schwer mit dem zu arbeiten soll das sein, ja.
Ja, gilt für den nächsten Kandidaten auch so ein bisschen, nämlich Bill Murray.
War
wohl ein Kandidat. Und zu guter Letzt John Travolta. Den könnte ich mir noch am allerehesten in der Rolle vorstellen, muss ich sagen. Der John Travolta, das, was er so in Pulp Fiction auch gezeigt hat. Klar, ich hätte ihm vielleicht nicht so hundertprozentig, ich überlege gerade, er hat eine Rolle, wo er auch so einen begriffsstutzigen so ein bisschen spielt. Fand ich ein bisschen schwierig. Da hat er auch so einen super crazy Typen gespielt, irgendwie so einen, der
also der hat ja 2019 The Fanatic off. Gespielt.
Ja, ja gut.
Von dem, also ich habe den noch nie gesehen, aber es ist halt mittlerweile eine Legende, der Film. Und deswegen, also da spielt er ja auch so einen, naja, sagen wir mal etwas mental langsamen Typ.
Das war's, ja.
Ja, ja.
Das ist der Film, in dem Fred Durst Regie führt, kann das sein?
Ja.
Ja.
Und ich glaube, John Travolta, der ist so eine völlig leere Leinwand. Ja? Wenn du einen Picasso da vorstellst, dann kann das beste Gemälde der Welt werden. Wenn du ein Kind da vorstellst oder jemanden, der überhaupt nicht zeichnen kann, kann da auch ziemliche Kacke bei rumkommen. Der braucht halt eine gute Anleitung und der braucht einen guten Drehbuchstoff. Mhm. So. Deswegen hat das natürlich bei Tarantino funktioniert, aber bei vielen anderen Filmen, die davor und danach kamen, ja leider nicht.
Mhm. Ja, Tarantino hat halt das Talent tatsächlich aus jedem Darsteller nochmal das bisschen Oscar-Performance rauszukitzeln, was da drin steckt. Ne?
Ja, ey, er hatte Til Schweiger vor der Kamera.
Ja. hat genau das aus ihm rausgeholt, was in Til Schweiger drin steckt. Ne?
Ja.
Es ist nicht viel, aber er hat es rausgekriegt. Ja.
Ja. Na, ich meine natürlich. Also er ist jetzt nicht negativ aufgefallen in der Szene, sag ich mal, oder in seinen Szenen, aber natürlich war in der Szene so ein bisschen der Scene-Stealer eher, wie hieß er, August Diehl, ne? Dieser Kommandant, der da hinten in der Ecke hockt und dann plötzlich dieses Kartenspiel da sprengt. Ich glaube, es war August Diehl.
Ja, August Diehl, ja. Achso, mir ist gerade wieder eingefallen, in Face-Off spielt tatsächlich John Travolta auch so ein bisschen den Crazy-Typen. Das mochte ich aber auch nicht so sehr. Also ich habe zumindest keine gute Erinnerung daran.
Ich würde schon sagen, Forrest Gump, Tom Hanks war schon die beste Wahl für...
Auf jeden Fall.
Forrest Gump. Und er hat auch nicht umsonst den Oscar gewonnen für diese Rolle.
Ganz genau, ganz genau. Tom Hanks ist ein skandalfreier oder einer der wenigen, oder naja, nicht der wenigen, aber ist auf jeden Fall ein sehr skandalfreier, vorbildlicher Hollywood-Schauspieler.
Der ist halt im allerbesten Sinne langweilig. So, der ist seit, weiß ich nicht, 40 Jahren mit derselben Frau verheiratet, der hat ein paar Kinder, der fällt nicht durch Skandale wie Besoffenheit, Drogenskandal, Betrügereien auch so. Der ist einfach, der lebt einfach sein Leben, ey.
Ja.
Aber ich weiß noch damals, weißt du auch noch, er war so der erste Promi, der so gesagt hat, yo, ich habe Covid.
Ja,
als er mit seiner Frau Rita Wilson, glaube ich, ne, ja, in Australien war.
Ja. Stimmt. Das habe ich auch Instagram gesehen. Ja, da hatten sie die Postings. Ja. Damals gab es ja nur 5 Nominierte, heutzutage sind es ja 10.
Ja. Seit 2009, glaube ich, habe ich gestern mal nachgeguckt.
Ah, okay, krass.
Ja, ja. Mhm.
Genau. 4 Hochzeiten und ein Todesfall war nominiert. Ein Film, von dem ich noch nie gehört habe, tatsächlich. Ein Film namens Quiz Show von Robert Redford, Regie geführt. Ja, sagt
mir auch gar nichts, ey.
Sieht aber cool aus. Wir haben hier auch Ralph Fiennes in der Hauptrolle und John Turturro. Ich muss mir den mal angucken. Ich muss den mal sehen. Der sieht sehr, sehr cool aus, der Film. Sieht sehr interessant aus, auch die Geschichte.
Ja.
Deshalb kann ich dazu leider nicht so viel sagen. Aber in dem Jahr war auch Pulp Fiction nominiert und laut IMDb einer der besten Filme, die es gibt, ne, die Verurteilten. Shawshank Redemption nach der Stephen King Kurzgeschichte. Und sind wir mal ehrlich, das hätten eh diese 3 Filme unter sich ausgemacht, ne?
Ja,
selbst wenn es ein knappes Rennen war.
Ja, ja.
Wie sehen wir das denn heute, Niklas? Wie siehst du das denn heute? Forrest Gump, Pulp Fiction, die Verurteilten. Hast du mal die 4 Hochzeiten einen Todesfall gesehen?
Nee, du?
Mit Julia Roberts und ist es
Hugh Grant? Du verwechselst sie, glaube ich, gerade.
Nee, ich verwechsel die, ja. Ist nicht. Es ist
Andy McDowell.
Ja, ja. Ich hab
doch, den Hugh mal Grant gesehen. Ist es, aber es ist Andy McDowell, nicht Julia Roberts.
Ja. Ich hab den mal gesehen, aber es ist nicht, ich kann nicht mehr. Du sagst es selber, ich habe irgendwas verwechselt. Also, ja. Hab den auch als Romcom abgespeichert, ist es wahrscheinlich eher nicht. Ich habe den als sehr junger Bub mal gesehen.
Wikipedia sagt, es sei eine Romcom.
Ja, britische Liebeskomödie, ja.
Naja,
Auch ein bisschen strange in der Reihe hier, ne?
Wenn man sich also ich begebe mich jetzt auf ganz, ganz dünnes Eis und sage mal, egal wie gut die Romcom ist, die wird wahrscheinlich niemals eine Konkurrenz sein zu Forrest Gump, Pulp Fiction oder für die Verurteilten.
Ja.
Sorry an alle Romcom-Fans, aber das müsste schon ein verdammt krasser Film sein, ehrlicherweise.
Das muss schon La La Land sein.
Okay, La La Land hat aber eine viele andere Ebenen.
Ja, als Romcom, Musical.
Oh, ich weiß schon, auf welchen Film Matthias Bock hat, ey, in dieser besten Filmereihe.
Ja.
Nee, okay, also Pulp Fiction, die Verurteilten, Forrest Gump. Also die Verurteilten.
Eine Frage, vielleicht hilft dir das. Wie findest du die Verurteilten? Ich weiß gar nicht so, wie du zu dem Film stehst und auch zu seinem hohen Rating und seinem hohen Status unter Cineasten, Filmfreunden.
Ja. Also das ist halt das Ding, ich habe den Film tatsächlich nur einmal gesehen bisher, das war irgendwie vor 5, 6 Jahren mal. Ich müsste den eigentlich unbedingt mal wieder schauen. Der hat mich damals schon beeindruckt, ganz ehrlich. Mhm. Vor allen Dingen so diese kleine Nebenstoryline da um den Alten, der dann wieder rauskommt aus dem Knast. Wer war das denn nochmal? Der kleine Alte?
Ja.
Mann. Der aber überhaupt nicht klar drauf kommt, ne, frei zu sein nach, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so. Das fand ich sehr berührend. Und ja, klar, den Twist, den kennen wir auch alle. Deswegen, ich glaube vielleicht sogar die zweite Sichtung dieses Films ist die wichtigste, weil danach weißt du dann, ob der Film nur einmal funktioniert, bevor du diesen Twist kanntest, oder ob der danach auch noch funktioniert. So. Und was den Film so krass abgehypt macht. Also ich glaube ehrlicherweise, der Film hat einfach nur von seinem Streiten sich zwei, freut sich der Dritte profitiert, weil ist er jetzt wirklich besser als der Pate oder The Dark Knight? I don't know.
Ach so.
Ich weiß nicht mal, ob The Dark Knight der drittbeste Film aller Zeiten ist. So.
Also in den Top 250 der IMDb belegt der Film seit 2008 und ununterbrochen den ersten Platz, nur noch mal so.
Ja. Und das war ja so irgendwie, weil sich die Fans aus den Lagern der Pate und The Dark Knight irgendwie darum gebettelt haben.
Mhm.
Und dann gab es irgendwie so eine kleine Gegenbewegung, die gesagt hat, ja, dann voten wir jetzt halt einfach Shawshank hoch. Und seitdem ist er da auf Platz 1, ja. Wie stehst du denn zu dem Film? Es ist ja nicht der beste Film aller Zeiten. Ich glaube, so ehrlich können wir sein.
Ja, also ich mag Knastfilme sehr gerne und das ist auch ja, einer auch. Der besten Knastfilme. Ist aber auch in vielerlei Hinsicht nicht so das Feel-Good-Movie, muss ich sagen. Der ist ja auch schon relativ düster und relativ hart in der einen oder anderen Sequenz. Der spielt auch hier zu einer völlig anderen Zeit, so Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er irgendwie, ne? Und zieht sich auch so über 20 Jahre. Ja, ich würde schon sagen, es ist. Also ich mag den Film schon sehr gerne, aber ich habe den nie in irgendeiner meiner Top-Listen drin. Außer vielleicht von Knastfilmen, ja. Wobei ich da. Ich weiß auch nicht. Ich mag ja Flucht von Alcatraz sehr gerne mit Clint Eastwood. So ohne jetzt allzu lang drüber zu sinnieren, wäre das schon eher so mein Knast-Lieblingsfilm. Und danach käme wahrscheinlich erst The Shawshank Redemption. Aber ja, ich meine, ich hoffe, wir spoilern jetzt hier keinen, aber die Hauptfigur, ne, gespielt von Tim Robbins, Andy
Dufresne, oder?
Oder nee, der heißt glaube ich, das S ist stumm. Kann das sein, dass der Dufresne oder so immer genannt wird?
Kann auch sein.
Ja, ich glaube, das ist sogar stumm.
Ich bin zu lange nicht mehr. Das D ist stumm.
Und eben auch noch Morgan Freeman in der Hauptrolle, ne? Und ist Tim Robbins irgendwie, spielt er einen Schuldigen oder spielt er einen Unschuldigen, ne? Das ist so irgendwie so immer noch, oder ist das für dich klar in irgendeiner Weise?
Boah, also ich muss ehrlich sagen, so ein Detailwissen habe ich zu dem Film gar nicht mehr.
Es kommt ja auch irgendwann eine Figur, tritt da in dem Film auf den Plan, die saß in einem anderen Knast und sagt, ey, ich habe mit einem gesessen, der hat behauptet, er hätte diesen Mord begangen, für den du hier einsitzt, ne? Und dieser Typ wird ja dann irgendwann von dem Gefängnisdirektor, der ja Tim Robbins Charakter seine buchhalterischen Fähigkeiten für sich ja nutzt, ne? Und dieser Typ wird ja dann vom Gefängnisdirektor ermordet. Er lässt ihn ermorden. Das macht Tim Robbins Figur natürlich fix und fertig, ne? Und er verliert alle Hoffnung. Und man könnte diese Szene und auch seine Reaktion darauf könnte man schon so werten, dass er unschuldig ist, definitiv unschuldig, ne? Und aber es wird ja nie so richtig aufgeklärt, würde ich sagen, ne? Also das Thema ist in dem Film ja, oder diese Thematik ist ja in dem Film auch so ein Ding, dass die Insassen oft darüber reden, okay, hier sitzen nur Unschuldige, ne? Keiner hat wirklich ein Verbrechen begangen, während beispielsweise die Figur von Morgan Freeman ja schon sehr reumütig ist und auch weiß, dass er einen Fehler begangen hat. Der sitzt ja auch schon seit 30 Jahren oder noch länger, ne? Und gibt gar nicht vor, dass er unschuldig wäre, ne? Sondern er weiß, er hat einen Fehler begangen in seiner Jugend und muss dafür jetzt eben büßen, ne? So ungefähr. Und das ist ja auch so eine Thematik, ja, die den Film schon emotional auflädt und zum Nachdenken anregt. Ja, so die Resozialisierung, ne? Im Allgemeinen. Wäre für mich jetzt aber auch nicht so die erste Wahl gewesen, denke ich. Also, wenn man aus diesen drei Filmen hätte wählen müssen oder wählen muss, ich glaube, ich würde aus heutiger Sicht tatsächlich Pulp Fiction
nehmen.
Als besten Film auswählen. Auch wenn ich, ja, ich sag mal, ich habe es ja gestern auch schon so gesagt, ne? Also aus objektiver Sicht, klar, Forrest Gump ist so der Familienfilm von den dreien. Das ist so, den kannst du mit der ganzen Familie gucken. Der ist für jeden zugänglich, da kann jeder was draus ziehen. Der ist zum Lachen, der ist zum Weinen, der ist zum Spaß haben, der regt zum Nachdenken an. Aber Pulp Fiction ist halt eher der Film, der die Filmkunst ja so um einiges nach vorne gebracht hat, ne? Und auch so einen neuen.
Ja, ja.
In Hollywood halt einfach so einen neuen Wind reingebracht hat, schätze ich mal, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass der zu super viel oder für viele andere Filmemacher zur Inspiration geworden ist dadurch.
Total,
ne? Die unlineare Erzählweise vorweg schon mal, ne? Und auch die ungewöhnliche Art der Besetzung.
Ja, Forrest Gump ist so ein, also verstehe mich nicht falsch, ein grandioser Film, der auch bis heute noch kulturelle Bedeutung hat. Aber es ist halt so ein herkömmliches Hollywood-Biopic-Epos mäßig.
Ja.
Und Pulp Fiction? Sowas gab es vorher einfach irgendwie nicht.
Den Trunkshot. Coolerweise Samuel L. Jacksons einzige Oscar-Nominierung, ne? Als bester Nebendarsteller.
Vielleicht auch John Travoltas einzige, ich weiß es nicht.
John Travolta.
Also ich wüsste zumindest nicht, für welchen Film er jetzt noch nominiert. Für seine Tanzfilme, keine Ahnung.
Nee, also hier in dem Jahr war er nicht nominiert.
In welchem?
Oscar-Nomi. Tatsächlich, ja, bester Hauptdarsteller. Hä, warte mal, habe ich das jetzt übersehen?
Also 95 war er nominiert. Für Pulp Fiction.
Ach, hier oben, Entschuldigung. Ja, er war tatsächlich als bester Hauptdarsteller in Pulp Fiction nominiert.
Ja, auch stimmt, Uma Thurman ist nominiert gewesen.
Ja.
Auch wusste ich auch nicht.
Ja, und wie siehst du das? Ist schon harte Konkurrenz eigentlich, ne? Der hat sich bestimmt geärgert, also gegen Tom Hanks zu verlieren, was zwar super gerechtfertigt war, aber ich muss auch sagen, John Travolta, ja, es ist halt so diese typische Story, ne? Der war ja gerade voll im Karrieretief, hatte, glaube ich, gar nicht so geile Rollen oder überhaupt keine, war ja nur auf sein Saturday Night. Night Fever, so, ich wollte gerade Saturday Night Live sagen. Night Fever, Tanzfilme,
Grease und so, ja.
Grease, darauf war er, glaube ich, nur reduziert. In den 80ern hat er, glaube ich, nicht viel gemacht. Und durch Quentin ist er überhaupt erst wieder so ein bisschen aus der Versenkung gekommen.
Ja.
Die Frage ist ja auch, wie siehst du das? So eine Figur, so ein bisschen dieser begriffsstutzige Typ, ne? Forrest Gump, könnte man das heutzutage noch bringen? Spricht da irgendwas gegen?
Nein.
Nö, eigentlich nicht, ne?
Nö, finde ich nicht, ne. Ich meine, er wird ja nie als lächerlich präsentiert, sondern höchstens, dass ihm einfach, ohne dass er groß was dazu beisteuert, tolle Dinge passieren und so. Und dass er einfach... Er ist ein lieber Typ und deswegen widerfährt ihm auch Gutes. So ein bisschen die Karma-Theorie.
Stimmt.
Ja.
Aber?
Ich meine, sowas gab es ja auch zum Beispiel in, ich habe neulich The Rover besprochen bei A42. Da hat Robert Pattinson so einen Typ gespielt. Dann gibt es ja auch noch von den Safdie-Brüdern Good Time. Da spielt Benny Safdie, glaube ich, auch so einen.
Stimmt.
Der ist geistig behindert oder ist der nur so ein bisschen zurückgeblieben?
Ja, der Bruder, ne? Von,
von Robert Pattinson, ja.
Von Robert Pattinsons Figur, genau. Stimmt. Er schleift ihn immer so mit sich mit, ne?
Quasi.
Ja, ist immer so sein Anhängsel, ja. Ich mochte die Dynamik sehr gerne.
Ja, der Film war mir wie immer, bei fast jedem Safdie-Film zu stressig, aber die Dynamik war schon cool, ja.
Ja.
Und Robert Pattinson halt so krass Starschloch.
Ja, ja, ja. Als ich im Film die Haare färbt, fand ich ganz lustig.
Ja, Mann. Aber gut, wir sind uns jetzt irgendwie einig darüber, dass Tom Hanks wohl seinen Oscar verdient hat als bester Hauptdarsteller. Aber wie ist es denn jetzt? Ist jetzt Forrest Gump der beste Film? Nein, eher Pulp Fiction, würden wir jetzt aus der Retrospektive sagen.
Ich glaube, ich hab Forrest Gump halt auch viel zu häufig gesehen. Ich brauche den nicht nochmal gucken irgendwie.
Du willst den nie wieder gucken?
Nee, ich brauche den jetzt erstmal irgendwie nicht mehr gucken. Ja, okay. Ich kenne den schon ziemlich in- und auswendig. Ich habe den sehr gerne gesehen eine Zeit lang. Ich glaube, ich habe
den Film schon 20 Mal, 25 Mal gesehen.
Ja, ja, dass ich den so 2-3 Mal im Jahr geguckt habe. So eine Zeit hatte ich auch.
Ja, ich auch. Ich auch.
Weil es einfach, es ist ja halt schon ein Feel-Good-Film, ne? Und ich wollte noch mal zu dieser Jenny und Tom, Jenny und Forrest Dynamik was sagen, ne? Und eben zu seiner, also Forrest war für Jenny, glaube ich, nie so äußerlich attraktiv, ne? Das war, glaube ich, immer so. So wird ja auch Jenny, also man könnte das so an ihrer Figur herausinterpretieren, ne? Dass das vielleicht so der letzte Punkt war, der an ihr an ihm gefehlt hat, so vielleicht, ne? Dass sie sich deshalb nicht auf ihn eingelassen hat. Er hat das ja schon relativ offen klar gemacht ab irgendeinem Punkt, dass er mit ihr zusammen sein will und nicht nur befreundet, ne? Und im Grunde er wartet nicht auf sie, aber er hat sie halt auch, er vergisst sie nie, ne? Das kann man so schon sagen, ja. Und das ist eigentlich schon ein sehr schöner Turn, ne? Der Film hat Es stecken ja viele Genres in dem Film drin, ne? Der hat ja auch so zwischendrin eben diesen Action-Part.
Action-Part, Antikriegsfilm, Romanze,
die Biopic. Romanze, ja. Ja. Dieses Historiendrama, ne? Also ich habe es einfach nicht gecheckt im jungen Alter, wie funktionierte das, dass der jetzt hier in diesem alten Bildmaterial mit drin ist irgendwie so, ne? Und
das ist auch geil. Also ich finde auch, ich muss sagen, diese Effekte sind wahnsinnig gut gealtert,
ey. Ja. Das war verdammt clever, das damals so zu machen. Und heutzutage. Wie er da so
JFK die Hand schüttelt und so.
Genau, schon. Genau. Also er schüttelt ihm sogar die Hand, ne?
Ja.
Und und halt eben auch diese Szene, ne, wo doch die ersten afroamerikanischen Studenten in so einer Südstaaten-Uni angenommen
werden. Wo der Frau so das Buch runterfällt.
Ja. Oder mit John Lennon in einer Talkshow zusammensitzt, ne?
Jo.
Wo er ja auch gar nicht wusste, wer es ist. Und sagte, ja, dieser junge Musiker, der wurde dann ein Jahr später erschossen, seltsamerweise, ne? Sagt er dann auch so irgendwie. Ja, und man darf halt auch nicht Gary Sinise vergessen.
Hm. Auch der hatte eine Nominierung, bester Nebendarsteller.
Bester Nebendarsteller. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ich fand es immer so geil. Sergeant Dan.
Lieutenant Dan,
ich weiß es nicht mehr, ja. Auch eine tolle, also ich muss sagen, deren Freundschaftsdynamik finde ich halt auch total nice und charmant irgendwie, muss ich sagen. Erst findet ja Lieutenant Dan. Er findet Forrest ja total scheiße irgendwie anfangs. Ne? Denkt sich auch so, wo er mit Baba da ankommt und beide irgendwie so gleich so wie aus einem Mund sprechen teilweise, fragt er, seid ihr verwandt oder was? Ne? Und später lernt er Forrest ja auch erst richtig kennen und ihn auch lieben wahrscheinlich, ne? Also die sind ja. Später richtige Buddies ich kriege auch richtig Gänsehaut. Ich mag die Dynamik irgendwie, wie sich das entwickelt, ne? Ja. Dass er Lieutenant Dan halt auch aus seinem Loch rausholt, aus seiner Depression, ne?
Ja. Und es hat aber schon echt viele Jahre gedauert, bis er Forrest verzeihen konnte, dass er ihn um seinen Heldentod auf dem Schlachtfeld gebracht hat.
Stimmt, genau, das stimmt.
Er macht ihn dafür verantwortlich, dass er dann so als Krüppel, wie er selbst sagt, weiterleben muss.
Ja, diese Sequenz, dieser kurze Supercut, ne, wie seine Vorfahren alle im Krieg fallen, nur er eben nicht im Krieg fällt. Forrest hat halt alle seine Kameraden rausgeholt, ne, bis auf seinen besten Freund. Das ist schon eine sehr schöne Entwicklung tatsächlich. Jetzt zählen wir auch nur Positives auf. oder ich zumindest. Und ich will auch nicht, dass der Eindruck entsteht, ich finde den Film irgendwie scheiße, ich finde den super toll. Ich würde aber eben aus heutiger Sicht oder aus Filmliebhaber-Sicht schon eher sagen, rückblickend, ey, Pulp Fiction hätte schon den ein oder anderen Oscar mehr verdient gehabt.
Sagen wir mal ehrlich, so generell, wenn wir die Verleihung ins heutige Jahr und ins heutige System hieven könnten, wird das ja auch nochmal ganz anders aussehen. Guck mal, zum Beispiel König der Löwen. Ja, hat zwei Oscars.
Was, nochmal?
Zum Beispiel König der Löwen hat zwei Oscars gewonnen für die beste Musik. Ey, damals gab es ja noch keinen bester Animationsfilm. So, der konnte nicht als bester Film nominiert werden und auch nicht als bester Animationsfilm. Mhm. Auch so ein Film hätte heutzutage wahrscheinlich mehr Trophäen abgeräumt als damals.
Der erste Oscar für Hans Zimmer, ne?
Mhm.
Und dann musste er fast 30 Jahre warten, bis er noch einen gekriegt hat.
Hat er erst für... Wofür hat er denn seinen nächsten gehabt?
Ich glaube für Dune, ne? Oder für...
Ah ja. Ja, das kann sein tatsächlich, ja. Ich wollte gerade sagen Oppenheimer, das war ja ein ganz anderer Hoppala.
Das war Ludwig Göransson, ja.
Genau, ja. Aber war Hans Zimmer nicht eigentlich so ein Christopher Nolan-Typ? Doch, oder?
Immer, ja.
Ja.
Nach wie vor, oder? Macht er für The
Odyssey? Aber Oppenheimer ja offenbar nicht.
Nee, aber da hat er, glaube ich, Dune gemacht.
Ach so. Ja. Und ach, dann gab es nur, okay.
Ja, und ich glaube, er musste auch einen, da hat er auch offen gesagt, da gab es glaube ich auch nochmal so einen zeitlichen Konflikt. Ich glaube, er sollte auch mal einen Bond Soundtrack machen. Konnte er auch nicht, weil er schon für was anderes verpflichtet war.
Mhm.
Ja, aber da gab es irgendwie auch so Zeit-Issues irgendwo, auch eben wegen Dune und Nolan. Mhm. Das war, glaube ich, so ein Ding, ne? Aber das ist auch nicht schlimm. Lass mich kurz.
Aber ist er jetzt, ich muss gerade mal gucken, ob er jetzt für The Odyssey wieder am Start ist.
Ja, guck mal bitte
nach. Nee, da ist jetzt auch wieder Ludwig Göransson.
Ist auch wieder Ludwig Göransson, ja.
Ja. Hä, womit ist denn Hans Zimmer dieses Jahr beschäftigt?
ja, auch mit Dune 3 wahrscheinlich.
Ach so, ja, das kann sein, ja, klar. Weißt du, was ich gerade bei Wikipedia eingegeben habe? Hans Dune.
Hans Dune.
Wer ist dieser Hans Dune? Oh Gott, ey. Ja gut, kann sein, dass er jetzt tatsächlich dieses Jahr dann wieder mit der Düne beschäftigt ist. Mhm. Ja.
Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ein Name, der später auch noch öfter in Erscheinung getreten ist, Roger Deakins, ne, der hat tatsächlich für die Verurteilten auch seine Oscar-Nominierung bekommen. Und
Roger Deakins.
Genau, aber nicht gewonnen. Ich glaube, beste Kamera war ja in dem Jahr, in 95.
Legenden der Leidenschaft. Ja. Das ist ja so schlecht gealtert, Alter.
Brad Pitt weiß ich noch.
Ey, ganz ehrlich, wie kannst du denn, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ist die Kamera wirklich besser als bei Forrest Gump oder die Verurteilten? Ich weiß ja nicht. Das ist,
Bei Forrest Gump, nein. Also ich würde sagen, diese drei Filme, die schenken sich da nicht viel gegenseitig. Ne? Also es war auch eine bisschen flapsig gesagt, aber ich würde schon sagen, die meisten Filme zu der Zeit, die sahen doch noch relativ gleich aus. Ne? Also da war es eher so eine. Heutzutage machst du halt viel so mit Technik. Da ist gar nicht die Kamera so entscheidend, sondern eher die Linse. Und und ich glaube, zu der Zeit, also bis überhaupt die digitale Revolution in Hollywood stattgefunden hat, waren die Kameraleute auch eher darauf bedacht, ja, ein sauberes Bild abzuliefern, ne, irgendwie eine gute Körnigkeit zu haben, aber nicht so viel das Thema mit der Tiefenschärfe, weißt du, oder der Tiefenunschärfe und ja, dass das Bild schon relativ perfekt aussieht, relativ gut ausgeleuchtet, relativ einen Filmlook hatte, aber nicht so viel Spielerei einfach, ne, wenn ich jetzt mal an sowas denke wie Train Dreams oder wie Sinners. Die heben sich ja gegenseitig so visuell so voneinander ab. Also jeder Film heutzutage oder die letzten 15 Jahre, die da nominiert sind in der Kategorie, da hat jeder schon so sein eigenes Brandzeichen, was die Kameraarbeit angeht. Während das zu der Zeit, klar, so ein Roger Deakins, der hat seine eigene Handschrift schon so ein bisschen gefestigt zu der Zeit, würde ich sagen. Der hatte auch so, ach so, genau, so wollte ich sagen. Die Motivwahl war eher entscheidend, ne? Wie ich so Motive inszeniere, wie ich sie frame, aber weniger technische Spielereien. So bringe ich es gut auf den Punkt, glaube ich. Mhm. Ist das verständlich?
Ja.
So für den Laien?
Ja, ja.
Ja, das würde ich so an der Kameraarbeit im Vergleich von vor 30 Jahren und Vergleich zu heute modernes, digitales Kino, ne? Ja, wir denken mal an Christopher Nolan mit IMAX, ne? Erste vollständige IMAX-Produktion, der hat ja, also ich würde sagen, der hat zu 90% den Oscar nächstes Jahr sicher, ne? Ja, ich denke schon, dass da so diese technische Revolution, dass das schon in einer gewissen Weise gewürdigt werden wird, sofern der Film halbwegs brauchbar abliefert, ne? Ja, außer er spielt halt so, es ist so ein Tenet, es ist so eine Tenet-Katastrophe, ne? Dass der Film so gar nicht überzeugt. Ja. Wobei Tenet ja auch visuell schon was zu bieten hatte, ne? Ich glaube, der war auch Oscar nominiert. Aber gut, jetzt sind wir so zu sehr in diesem Thema drin. Mit Kamera. Quentin Tarantino war halt damals der Neue, ne? Der war so.
Ja, dann ein bisschen der Underdog, ja.
Der Underdog, der kam, ich vergleiche es vielleicht mal so ein bisschen mit Damien Chazelle, 2014, glaube ich, 2015,
ja.
Der mit Whiplash ja. auf den Plan trat. Und Whiplash ist für mich, sage ich immer, also als Beispiel, war für mich halt auch so eine Erleuchtung der Film. Ich finde den nach wie vor so großartig. Ich finde dies schauspielerisch, die Dynamik, Lehrer, Schüler, die ganze Geschichte der beiden, die Geschichte, die da Miles Teller durchlebt, großartig, wunderbar inszeniert. Ja, der hat natürlich auch nicht als Newcomer, der war unter 30, glaube ich, ne? Damien Chazelle. Der war der jüngste.
Auf jeden Fall jung, ja.
Der war auch der war der jüngste, als er mit La La Land nochmal als bester Film nominiert war, war er der jüngste Regisseur, der jemals für den besten Film und Best Director und was weiß ich nominiert ja. war, ne? Und so ähnlich war das ja mit Pulp Fiction, denke ich auch. Da war der Mainstream einfach noch nicht so bereit für. Ne? Als ich Pulp Fiction kennengelernt habe, war das eher ein Arthouse-Film.
ja, ja
der lief nicht irgendwie auf Pro7 und RTL, der lief dann ja, eher ja. bei Dreisat oder bei ZDF, stimmt, weißt du so.
Ja,
ja, das war nicht so das Mainstream-Kino, der Mainstream-Film. Das war eher so was für die Arthouse- und Filmliebhaber. Und ich kann mir vorstellen, dass du zu der Zeit auch ein Wandel in Hollywood stattgefunden hat. Ich meine, es findet immer irgendwie eine Art Wandel statt. Ich würde sagen, jetzt von den 2010ern hin zu den 2020ern gar nicht mal mehr so viel. Diese ganze digitale Revolution hat sich ja auch, das hat sich ja auch schon fast erledigt. Die Leute wollen auch nicht so viel CGI, wollen nicht mehr so viel CGI-Schnickschnack sehen. Ne?
Das ist heftig, ne? Dass da so ein Rückgang stattgefunden hat.
Ja.
Die Leute feiern das gar nicht mehr so.
Ja, das war so Mitte, Anfang der 2010er Jahre war das ja schon so an einem Peak angelangt, ne? Dass wahrscheinlich Hollywood sich auch gedacht hat, so, ja, mit Avatar, ne, 2009, wie weit können wir eben CGI und Motion Capture und was noch so an Technologien
gibt. Für viele war ja so Peak CGI Davy Jones, ne, in Fluch der Karibik.
Auch.
Der sah auch einfach verdammt gut aus. Ey.
Ja, das war schon ein Milestone. Ich weiß auch noch, wie ich da, bei Fluch der Karibik im Kino saß und mir gedacht habe, wow, das ist schon beeindruckend. Aber dass das damals, dass das so ein für die Technologie so einen Stellenwert hatte, ne? Also genauso wie die Transformer. War natürlich auch ein Milestone, ne? Diese Maschinen, die sich so, aber in einem vergleichbar so inflationären Unterhaltungsfilm, ne? Wo das quasi, da ist das auch nicht so schlimm, wenn das zu inflationär eingesetzt wird, ne? Oder eben, dass man zu sehr den Zuschauer von der Technik beeindrucken lässt, statt von der Inszenierung, von der Schreibe und von dem von der eigentlichen Story, ne? Das soll nicht zu sehr davon ablenken, ja. Und ich meine, ja, Forrest Gump hat auf jeden Fall hier auch ein gutes Verhältnis gefunden, ein gutes Gleichgewicht, ne? Und der hat ja auch schon sehr auf diese technologischen Neuerungen gesetzt, ne? Auch sehr.
Aber du hast schon recht, es war nicht so in your face, ne?
Es war nicht so in your face.
Nee, du denkst halt so, okay, krass, Tom Hanks schüttelt einfach gerade JFK die Hand so, aber es sieht einfach so aus, als hätten sie das da wirklich damals mit einer Fernsehkamera so gefilmt. Ey.
Es wirkt ja sehr homogen alles, ne? Auch die Feder ist ja auch CGI oder sie ist vor einem Bluescreen gedreht und dann reingesetzt und so, ne? In diese Aufnahme, wo die Kamera ja dann so einmal runterfliegt. Wobei das kann sein, dass das ein digitales Bild ist und die Feder nur abgedreht wurde. Ich habe das mal gesehen in so einem Making-of. Das ist ja auch eine Komposition, sagen wir mal, ne? Ja. Während ja noch so ein Pulp Fiction sehr auf diesen ganzen, überhaupt auf den Schnickschnack verzichtet hat, ne? Auch allein schon aus Budgetgründen wahrscheinlich und weil Tarantino eher ein Drehbuchfilmemacher ist, ne? Einer, der über starke Dialoge und starke Figuren kommt. Also wirklich.
Ein typischer Autorenfilmer.
Typischer Autorenfilmer, ganz genau. Ja. Und und die verurteilten da eine andere Visualität, ne? Mit einem richtig starken Kameramann. Man muss mal drauf achten. Also Roger Deakins hat schon eine sehr schöne Handschrift, wie ich finde. Ne? Bei 1917 ist ein bisschen rausgerissen. Da hat er ja nochmal was ganz Neues gemacht mit diesem krassen One-Take. Aber egal. Es bleibt Roger Deakins. Ich mag ihn sehr gerne.
Das wäre vielleicht auch mal, das wäre vielleicht auch mal was für unsere kleine Reihe jetzt hier, ne?
Ja.
1917, so wie ist der Film denn eigentlich gealtert? Ich weiß gar nicht, ist der bester Film gewesen?
Ja.
Ist gar nicht mehr. Nee, beste Kamera. Ah, Parasite hat er in dem Jahr gewonnen. Ja,
Parasite, okay.
Parasite brauchen wir nicht zu reden.
Nee, könnte man machen. Wir haben uns ja noch nicht so vollends entschieden, ne? Also es könnte sein, dass demnächst, ich weiß nicht, weil du gleich, als wir darüber gesprochen haben, hast du ja so Amadeus genannt, ne?
Das ist halt so ein Film, den habe ich noch nie gesehen,
ja,
ey.
Ja.
Da redet auch keiner drüber.
Ja, mach mal. Ich habe den ja vor ein paar Wochen gesehen, das habe ich ja hier, glaube ich, auch erzählt. Ich habe den in der Schule mal geguckt. Ich hätte Bock drauf.
Ich kenne halt nur das Meme mit seiner schrägen Lache, das ist alles. und ich hätte mega Bock, mit dir über The Artist zu sprechen.
Ja, weil das ja, ist, ja, ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass das, dass wir das vielleicht in Angriff nehmen, dass ich mir den auch mal angucke.
Jean de Jardin. Ja. Und ich glaube, dann haben wir auch schon zwei Filme, die nicht schon 20 Millionen Mal von jedem durchgekaut wurden. Amadeus und The Artist. So.
Mal gucken, ob The Artist überhaupt so viel Futter bietet, ne?
Ja. Ja, gut, zur Not kann man ja auch einfach zwei Filme in einer Folge besprechen, wenn es denn nicht so viel Gesprächsbedarf gibt.
The Artist Stream, muss ich mal gucken, wo es den überhaupt gibt direkt. Ah ja, den gibt es schon hier an ein oder anderen Stelle. Was hast du gestern noch gesagt, welcher Film ist nicht auffindbar? The Million Dollar Baby. Slumdog Millionaire.
Slumdog Millionaire. Ich habe dann doch gesehen, den gibt es tatsächlich bei Medimobs auf Blu-ray gebraucht, aber es ändert halt nichts daran, dass die Blu-ray trotzdem out of print ist und bei Wer streamt es, da wird der gar nicht aufgeführt.
Nichts, sehe ich auch gerade. Der wird hier gar nicht aufgeführt. Ne? Das ist natürlich heftig. Und ist der auch nicht über einen Apple Store zu kriegen? Das werden wir rausfinden. Bis dahin, liebe Leute, lasst uns gerne mal wissen, was sind für euch so die größten Oscar-Snaps, was sind so die Best Worst oder Worst Best Wins der letzten 50 Jahre. Es gibt auf jeden Fall einige Kandidaten. L.A. Crash könnte man auch nennen, sehr kontrovers.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist auch so ein Film, würde mich auch interessieren, wie du den. Ist auch so einer, gefühlt kennt den keiner außer mir. Also ich kenn niemanden, der den gesehen hat. So.
Ich finde halt, der Titel wirkt schon so überhaupt nicht einladend. So L.A. Crash, das klingt wie so B-Action-Trash. Aber ich gucke mir den gerne an. Ja,
mal gucken, was du danach sagst, was für ein Trash es dann tatsächlich ist. Ja. Trash.
Du mochtest den, ne?
Crash-Trash.
Ja. Aber Trash, du mochtest den, ne?
Ja, aber nicht auf einer Ebene bester Film des Jahres eigentlich.
Ach so, okay.
Ja, nicht auf so einer Ebene, aber ich mochte den. Er hat super guten Cast, gut gespielt, ein paar sehr emotionale Szenen tatsächlich auch. Fängt den damaligen Zeitgeist gut ein, denke ich mal, und regt auch hier und da zum Nachdenken an. Der ist auch wahrscheinlich für heute. Also es ist ein sehr gesellschaftlicher Film, ne? Also ein gesellschaftskritischer Film. Und ich glaube, der ist auch, wäre heute auch noch sehr aktuell. Ja.
Ja, dann habe ich ja schon mal ein paar Hausaufgaben und du auch. Und ihr vielleicht auch, ne? Guckt euch doch mal ein paar von diesen vergessenen besten Filmen an. Wir werden da vielleicht auch noch auf mehr Filme zu sprechen kommen. Vielleicht auch mal auf welche irgendwie aus den 70ern oder 60ern oder so. Schauen wir mal, was wir so kriegen können. Und genau, ansonsten schreibt uns auch mal irgendwas in die Kommentare, was ihr zur 100. Ausgabe hören möchtet.
Ja.
Also uns wird da auch sicherlich was einfallen, aber
oder ja trotzdem mal. Eine DM bei Insta, ja, wir werden schon was Nettes machen zur 100.
Genau.
Irgendein Feelgood-Thema auf jeden Fall, ne? Wir machen, es ist ja hier mit viel Spaß verbunden, unser Podcast. Und genau. Checkt den YouTube-Kanal der verdammten Nerds. Checkt natürlich A42, jeden Dienstag eine neue neues Essay von Niklas zu A24 und Arthouse und mehr.
Ja, auch unser YouTube-Kanal übrigens passend zu den Oscars. Da gibt es jetzt ein neues Video, da habe ich ein bisschen Oscar-Bingo gespielt.
Jawoll.
Und mal so ein bisschen geguckt,
cool,
welche Filme ich so für die Gewinner des Abends halte. Ja.
Sehr, sehr interessant. Das
schauen wir mal rein.
macht sich ja jeder so seine Gedanken drüber. Ne? in dem Sinne, bis dahin, einen guten Ritt oder was?
Einen guten Ritt, würde ich auch sagen. Ne? Ja.